Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Wolfram Eilenberger. Ein Affe, der Berichte für eine Akademie verfasst, ein Landvermesser, der darum kämpft, auf eben jedem Land geduldet zu werden, das er vermessen soll. Ein Angeklagter, der weder sein Verbrechen kennt, noch Zugang zu dem Gericht erhält, das über ihn urteilen soll. Ein Mensch, der ahnungslos ins Bett geht, um am Morgen darauf bei intaktem Geist als riesiger Käfer zu erwachen. Willkommen in den unheimlich verschobenen Erzählwelten Franz Kafkas. Kafkas Todestag erjährt sich am 3. Juni 2024 zum 100. Male. Grund genug für Sein und Streit, den philosophischen Tiefen und Untiefen seines Schreibens nachzugehen. War Kafka ein Kryptophilosoph? Und wenn ja, welcher Schule? Wir wollen es besprechen im Gespräch mit der preisgekrönten Essayistin und Autorin Marie-Louise Knott als einer ausgezeichneten Kennerin und Erkunderin der deutschsprachigen Geisteswelt der 1920er und 30er Jahre sowie Trägerin des Traktatuspreises. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, Marie-Louise Knott.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Lassen Sie uns doch mal mit dem Offenbaren und Offensichtlichen beginnen. Franz Kafka war kein Philosoph. Er entwickelte keine Theorie, schon gar kein System, vielleicht nicht einmal ein Argument. Und dennoch scheint jedem, der ihn liest, gleichsam auf jeder Seite klar, dass es hier eine Literatur gibt, die eminent philosophische Dimensionen hat. Wie kommt das?
Das ist eine spannende Frage, weil irgendwie Kafka wird ja immer erstmal als Literat gelesen, als Surrealist wurde er anfangs viel gelesen. Und dann hat man erst peu à peu entdeckt, dass da ja was ganz anderes drin steckt. Und wenn man aber mal, um auf Ihre Frage direkt zu kommen, mal die vier Kategorien von Kant nimmt, was kann ich wissen, was darf ich hoffen, was soll ich tun und was ist der Mensch, dann ist ja die Frage, was ist der Mensch, eigentlich die zentrale Frage von Kafkas ganzem Werk. Die Frage, was ist der Mensch, wenn er aufhören könnte, von den Ablenkungen der Gesellschaft abzusehen, wenn er sich seinem Menschsein stellen könnte. Vielleicht ist das der Punkt. Ich glaube weniger, dass die beiden Kategorien, was soll ich tun? Ich glaube, die finden Sie bei Kafka nicht. Was darf ich hoffen? Finden Sie sicher. Und die erste Frage, was kann ich wissen, ist natürlich das Zentrum davon, weil die Frage, wie man abgelenkt wird, natürlich die Frage direkt stellt darauf, was kann ich überhaupt wissen von dem, was passiert und wer ich bin?
Diese kantischen großen Fragen existenziell gewendet, die stehen auch im Zentrum von Kafkas Reflexionen, seiner Literatur. Und man kann ja sagen, dass er Personen, Figuren schildert, die sich diesen Fragen in ausgesprochenen Ausnahmesituationen annehmen, in bedrängter Situation. Und vielleicht ist die Beobachtung auch erlaubt zu sagen, die erhalten niemals eine Antwort, jedenfalls keine eindeutige.
Ja, das ist ganz merkwürdig. Was der ja macht, ist, er fängt an mit einem ersten Satz, der einen sofort aus unserer Welt rausschmeißt und sofort setzt, was die Frage ist oder was das Dilemma ist. Und dieses Dilemma, das wird sofort entfaltet.
Nennen Sie mal ein Beispiel, wo das geschieht, ja, ausgezeichneterweise.
Der bekannteste Satz ist ja, jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hatte, wurde eines Morgens verhaftet.
Aus dem Prozess,
ja. Aus dem Prozess, genau. Und da geht es ja, der ganze restliche Text geht ja nur noch darum, dass dieser Mensch dermaßen von dieser Verhaftung, die gar nicht real ist, er bleibt ja weiter zu Hause und so weiter, von der Tatsache dermaßen beschattet ist, dass er überhaupt nicht mehr verhandeln kann, bis ganz kurz vor der Hinrichtung. Kurz vor der Hinrichtung reckt er seinen freien Nacken und sieht einen Mensch in der Ferne und denkt, vielleicht gab es ja doch eine Möglichkeit der Freiheit. Eigentlich gibt es immer ein Dilemma da drin, was durch den ersten Satz gesetzt wird und dem folgt der Rest. Und der Rest folgt aber so, das ist das Erstaunliche, finde ich, dass, wenn etwas abläuft, es nie geradeaus geht. Das heißt, es gibt keine Logik, was einen Roman ja auszeichnet. Es gibt Absichten, es gibt Motive, es gibt all diese Dinge, die man braucht,
um einen Roman zu schreiben. Das Lineare,
genau. Ja. Das wird alles ausgesetzt. Und dadurch aber, und da glaube ich, komme ich auf Ihre erste Frage zurück, auf diese philosophische Schreiben, die Sprache schafft die Festigkeit. Die Festigkeit, die man braucht, um weiterzulesen, auch um weiterzuleben.
Wäre es dann richtig zu sagen, es beginnt mit einer fundamentalen Fragwürdigkeit, der gleichsam nichts mehr in der Welt verständlich ist. Also ein abgründiges Verhalten, wo man jedes und noch das selbstverständlichste Detail neu in Frage stellen muss.
Ja, nur was wäre das Detail, das weiß ich nicht so genau. Aber jede Selbstverständlichkeit, an die man geglaubt hat, vielleicht muss man es so sagen, wäre dann in Frage gestellt und dann gibt es ja, sofort geht es dann los. Aber der Anfang ist immer, dass ich zu etwas Existenziellem gebracht werde, ja, als Leser.
Und dieses Adjektiv, das wir ja alle im Munde führen, kafkaesk, bezeichnet das dann den Zustand einer unauslotbaren oder unauflösbaren Verwirrung, die auch ihr eigentliches Ziel der Klärung nie erreichen kann? Es gibt ja von Kafka diesen sehr schönen Satz, es gibt ein Ziel, aber keinen Weg. Man könnte auch sagen, es gibt eine Frage, aber keine Auflösung.
Ja, dem würde ich sofort folgen, wobei ich mich immer frage, ob es ein Ziel gibt bei ihm, weil irgendwie, es gibt ein Ende, nämlich den Tod, das ist ja klar, aber gibt es bei ihm in den Texten ein Ziel? Macht er nicht genau den Weg auf für uns, dass wir selber denken können? Ist das nicht der Untergrund von seinem Schreiben? Deswegen wundere ich mich gerade das mit dem Ziel, dass er das hat.
Naja, man könnte, ich bin jetzt da wirklich kein Experte, aber die Frage stelle ich mir, im Prozess geht es ja schon um das Nachgehen eines Sachverhalts, der sich nicht auflösen lässt, in der Verwandlung um die Wechsel eines Zustandes, der rätselhaft bleibt, aber doch rückgängig gemacht werden will. Es gibt immer einen Zustand, der angestrebt wird, ohne dass er erreicht würde.
Soll der wieder verwandelt werden? Das finde ich eine spannende Frage. Ja? Geht es eigentlich darum, dass er wieder ein Mensch werden soll? Oder ist nicht genau das, die Tatsache, dass er ein ungeheures Ungeziefer ist in der Verwandlung, ist nicht genau das die Möglichkeit der Erkenntnis über die Gesellschaft und über sein eigenes Verstricktsein in die Gesellschaft, die ihn von seinem Menschsein abgehalten hat? So habe ich das immer empfunden und habe mich immer deswegen gewundert, warum die Mutter immer von Besserung spricht. Weil wenn jemand einmal verwandelt ist und nicht mehr dazugehört und eigentlich dadurch, dass er ein Insekt ist, auch nicht mehr funktionieren muss. Also das heißt, die ganze Maschinerie nicht mehr bedienen muss, die Kafka ja so wunderbar in seinem Werk beschreibt.
Als Entlastung gleichsam aus vorgegebenen Rolle.
Ja, ich habe das so verstanden. Das ist ja auch bei den Metamorphosen ursprünglich bei den Griechen so, dachte ich immer.
Bei Ovid meinen Sie jetzt,
ja, genau, bei Ovid, dass man manchmal in einem Dilemma wird man verwandelt in etwas anderes und dann entkommt man einer Situation. Und ich habe immer gedacht, dass er dem entkommen ist, dem Schicksal immer weiter zu machen, immer weiter in den Fußstapfen des Vaters zu stehen, dessen Schulden er ja abbezahlen will in der Verwandlung und immer weiter aufzuhören und immer weiter seine Zukunftsvorstellungen zu haben, dass er das machen wird und machen muss und so weiter und so fort. Und auf einmal taucht eine Gegenwart auf, die gar nicht vorgesehen ist mit dem Insektverwandlung. So habe ich das gelesen.
Aber das ist ja sehr schön. Da wäre diese Verwandlung als Chance zu deuten, sich der Wirklichkeit in anderer, entlasteter und vielleicht auch detaillierterer Weise zu widmen. Und das träfe sich ja, wenn ich da weiterfragen darf, mit einer anderen Beobachtung. Es gibt eigentlich in Kafkas absurden Situation keine Revolte im eigenen Sinne gegen die Situation und auch keine Verzweiflung. Man kann eher so von einem lakonischen Ausloten sprechen. Das ist jetzt so und dann schauen wir mal, was sich jetzt ergibt.
Aber das ertragen wir ja eigentlich gar nicht. Das ist ja das Dilemma.
Wir als Menschen, meinen
ja,
Sie?
Ja, genau. Wir als Leser, als Leserinnen.
Ja.
Weil die Tatsache, dass er verwandelt ist und in einer gewissen Weise zwar dagegen kämpft, indem er immer wieder sagt, aber ich verstehe euch doch, ich kann das doch alles und so weiter. Und andererseits aber mehr sieht dadurch oder richtiger, der Erzähler mehr sieht dadurch. Dadurch kommen wir ja dazu, dass wir eigentlich in ein eigenes Dilemma geraten. Was wollen wir eigentlich? Wollen wir, dass der wieder verwandelt wird und wieder so funktioniert wie vorher oder nicht? Und in diesem Dilemma belässt er uns auch. Und darum geht es auch gar nicht gut aus und kann auch nicht gut ausgehen. Aber es gibt ja noch was anderes. Es gibt ja noch viel mehr, was uns rausschmeißt. Wir wissen ja gar nicht, wie groß das Insekt ist. Mal ist es klein, dann ist es so groß, dass der Vater mit Äpfeln nach ihm schmeißen kann. Da muss es ja schon ziemlich groß dafür sein, dass der Apfel sogar stecken bleibt. Man kriegt überhaupt kein Gefühl dafür. Es soll auch gar nicht, weil es um ein Denkereignis geht und nicht um eine reale Erzählung, in die man sich einfühlen kann.
Also da gibt es eine Unheimlichkeit, auch die durch Ambivalenz erzeugt wird, weil man nie so genau weiß, woran man ist oder wäre mit dieser Verwandlung. Und Sie sagten, das fand ich sehr schön, es geht trotzdem darum, in dieser Situation einen Halt zu finden oder einen Halt zu transportieren in den Sätzen selbst. Das ist also ein wohlgeformter Satz, vielleicht könnte man auch sagen, etwas auf den Begriff oder auf die Formulierung zu bringen, eine gewisse Sicherheit existenziell gewährt.
So würde ich sagen, erlebe ich das, dass das die Festigkeit der Welt ist. Aber weil man ja eine braucht, also eine Festigkeit in der Welt. Aber gleichzeitig muss man ja sagen, dass die Sprache auch alles möglich macht. Das heißt eben, wie ich vorhin sagte, von der Besserung sprechen, dann wieder was anderes. Das heißt, es gibt keine Fixierung auf eine Welthaltung, also eine Haltung gegenüber der Welt. Die Sprache ist so offen, dass sie, also auch die Beobachtungen sind so offen, auch so physisch. Es gibt ja unheimlich viele körperliche Sensationen in seinen Texten, dass man immer wieder merkt, das ist ein Grund, die Sprache ist ein Grund. Vielleicht Sprache ist der Grund, auf der wir die Welt aushandeln, schlicht und ergreifend, vielleicht kann man es so sagen. Und dann, wenn man das so sieht, dann merkt man auch, dass man selber von ihr getragen wird. Und es geht aber überhaupt nie irgendwo hin am Ende. Ja, es geht ja auch nicht gut aus, nirgendwo.
Aber Frau Knott, das finde ich so interessant, weil man natürlich das Gefühl haben kann, dass Sprache ein Grund ist, eine Festigkeit unserer Existenz in der Alltäglichkeit. Nun ist es aber doch bei Kafka gerade so, dass diese Alltäglichkeit ausgesetzt ist. Und damit könnte man nicht auch ahnen, die Festigung, die das alltägliche Sprechen gewährleistet?
Ich glaube, das alltägliche Sprechen muss ausgesetzt werden für die Frage der Festigkeit, also der gemeinschaftlichen. Ja, das heißt, das Menschsein, was ist eigentlich der Mensch? Also wir Menschen. Dafür muss das Alltägliche ausgesetzt sein, weil das Alltägliche läuft ab in Reaktion und Aktion. Und dieses Reaktive ist keine Sicherheit, sondern ist einfach nur ein... Dazwischen findet vielleicht die wirkliche Sprache statt. Mhm. Und was ja interessant ist an Kafka ist, dass er A, niemanden reden lässt in irgendeiner Art von Eigenart, weil er auch keine eigenen Personen gibt. Und B, dass er aber auch keinerlei Begrifflichkeiten wehrt. Also wenn wir jetzt hier so reden über Menschenrecht oder sonst was, das kommt ja alles bei ihm nicht vor.
Viel zu große Begriffe für das, was er will.
Genau. Es gibt so eine schöne Unterscheidung zwischen Sagen und Zeigen bei Wittgenstein. Und ich glaube, er will zeigen und nicht sagen. Und die Sprache soll das sein, sie soll das Zeigen sein.
Also eine permanente Zeigehandlung, die uns auf die Komplexität der Wirklichkeit verweist, wenn das nicht so eine banale Deutung ist. Jetzt kann man sagen, dieses Randständige, dieses Außenseitertum, das in den Erzählungen inszeniert und auch transportiert wird, das ist wohl eines, das Kafka selbst existenziell direkt empfunden hat.
Muss man davon ausgehen. Es gibt ja so viele Briefe und alles und man kann das überall sehen. Aber die Frage, welche davon die wirkliche Begründung ist, wie man das in den biografischen Schriften lesen kann, kann ich nichts zu sagen. Also ich selber denke immer, ein wesentliches Moment davon ist das Judentum und die Tatsache der Vielsprachigkeit, in der er immer wusste, dass er von mehreren Sprachen umgeben ist und auch noch mehrere gelernt hat, wie man weiß. Er hat ja versucht, Hebräisch zu lernen oder hat Hebräisch gelernt.
Vielleicht sollten wir das nur kurz einholen. Kafka, der in Prag aufgewachsen ist, hatte Deutsch als Muttersprache, aber auch Tschechisch, war also zweisprachig zumindest und hat diese beiden Sprachen auch flüssig und alltäglich gesprochen.
Ja, er musste ja sogar auf Tschechisch seine ganzen Abhandlungen für die Versicherung schreiben. Das war ab 1918, glaube ich, alles Tschechisch. Das heißt, er hat wirklich in zwei mehreren Sprachen gelebt. Und das Jiddische gab es ja auch noch.
Eines, Frau Knott, stößt doch ganz schnell ins Auge, wenn man Kafka liest. Da spielen Tiere und Tierfiguren eine besondere Rolle. Man könnte geradezu von Kafkas Tierleben sprechen. War er denn wirklich an Tieren interessiert?
Er muss eine grandiose Ausgabe von Brehms Tierleben besessen haben und die auch wirklich andauernd gelesen haben. Und das war für ihn eine ganz bestimmt eine Faszination. Ich hätte gerne dieses Exemplar gesehen, wenn es das gäbe. Aber ich glaube, dass man nicht vom Tierleben als einem Eigenleben sprechen kann, sondern ich glaube, dass die Tiere immer für was anderes stehen. Eben für das, was wir vorhin schon mal das Fremdsein in der Welt genannt haben. Und für das, wie Tiere behandelt werden und gleichzeitig aber auch selber sich verhalten können.
Und ein Rätsel, das man ja im Angesicht eines Tieres, sagen wir eines Hundes, eines Affen, beispielsweise Tiere, die bei Kafka eine Rolle spielen, immer hat. Was verbirgt sich hinter diesen Augen? Was wird da gedacht? Wird da überhaupt gedacht? Die Undurchdringlichkeit, die das Antlitz des Tieres für uns darstellt.
Ja, aber die wird ja gar nicht benannt. Wir gucken nicht mit ihm von Mensch zu Tier. Das ist ja nicht der Fall, sondern wir gucken ja aus Tier auf Mensch, sozusagen, ja. Und was ich immer witzig finde, ist, ich glaube, er hat auch Sprichworte genommen, die er dazu gebraucht hat. Zum Beispiel mich zum Affen machen, ja. Oder ich bin auf den Hund gekommen. Also das heißt, er hat auch solche Sachen verarbeitet in seinen Texten, mitgedacht in seinen Texten. Aber jedenfalls, was ich glaube, ist, zum Beispiel bei dem Bericht für eine Akademie, da sieht man einen Affen, der eigentlich die Frage stellt, was ist eigentlich ein Mensch? Was ist das eigentlich für eine verrückte Sache, dass man sozusagen im Grunde genommen gar nicht daran kommen kann? Ja? Oder zum Beispiel bei Forschung eines Hundes. Da gibt es einen Hund, der sich die blödesten Fragen stellt, woher kommt die Nahrung, und sich vorstellt, dass er zwischen Gehölz rumläuft, das sind dann nachher die Tischbeine, zwischen Gehölz rumläuft und dann denkt, die kommt vom Himmel oder sie wächst aus dem Boden, weil er uriniert. Also das sind merkwürdige Kafkaeske, ja, im wahrsten Sinne auch komische Momente drin. Und eigentlich geht es darum, dass das Tier eine mögliche Erkenntnis ist, durch das ich selber wiederum beim Lesen mir meine eigenen philosophischen Fragen stellen kann. So, was kann ich eigentlich wissen beim Forschen eines Hundes?
Ist das zu trivialisiert zusammengefasst, wenn man sagt, dass die Tiere für eine Radikalisierung einer Möglichkeit stehen, die der Mensch auch hat, nämlich aus einer absoluten Randständigkeit, aus einer Distanz, aus einer absoluten Fremde unser soziales Leben zu betrachten, indem es dann eben auch sehr fragwürdig und manchmal sehr komisch wird?
Ja, so könnte man es sagen, das ist etwas vereinfacht, aber das Problem dabei ist ja, dass diese Tiere uns gar nichts vorleben. Das heißt, sie sind eigentlich gar nicht etwas, was dann vielleicht besser wäre oder so, sondern sie sind nur Möglichkeiten, dass wir auf uns selber gucken. Und das ist ein großer Unterschied zu, wenn ich jetzt sage, das Tier ist derjenige, der uns retten kann oder so, ja?
Dieses indirekte Sprechen aus der Tierperspektive ermöglicht es ja auch manchmal, heikle Themen leicht komisch verzerrt anzusprechen. Sie sprachen von der Hundenachforschung. Der forscht zum Beispiel darüber nach, was die Hundeschaft überhaupt ist und ob es die Hundeschaft gäbe. Man denkt sofort, das ist eigentlich eine Verfremdung des Volksbegriffes, das sich für einen jüdischen Autor stellen kann, aber natürlich auch für einen deutschsprachigen Autor stellen kann. Wovon reden die da eigentlich, wenn die von der Hundeschaft reden?
Ja, ich habe genau die gleiche Assoziation wie Sie gehabt, immer beim Lesen, dass es um die Frage geht, was verbindet uns eigentlich und vor allen Dingen, was hebt mich heraus, der ich darüber nachdenke. Das ist ja sehr wichtig dabei. Und andererseits gibt es ja solche Begriffe wie Lufthunde. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Die Lufthunde, die ja einen sofort an die Luftmenschen denken lassen, also an die Frage, wie wurden Juden beschrieben, beziehungsweise wie haben sie sich einmal selber beschrieben? Das ist ja beides existent.
Gleichsam ohne Bodenhaftung, ohne Verankerung, ohne Verwurzelung.
Genau, weil sie nicht den Boden bestellen durften oder nicht taten. Und die Frage, die dann dabei auftaucht, ist ja nicht nur, was ist die Nation, was ist das Volk, was verbindet uns eigentlich, sondern auch, was hebt mich raus? Das kommt ja immer wieder vor. Das kommt ja auch bei Josephine nachher vor, am Ende in der letzten Erzählung. Die Maus, wieder ein Tier. Die Frage, was hebt uns eigentlich überhaupt aus dem Volk heraus und wie kann man sich damit beschäftigen? Das ist ja auch da drin, glaube ich.
Geht man dazu direkt vor, dass das eine Selbstreflexion eines Volkes ist, das sich selbst auch als Auserwähltes beschreibt?
Da kommen wir zu der Frage, wie interpretiert man überhaupt Kafka? Wollen man ihn überhaupt so lesen? Ich lese ihn nicht so. Das heißt, ich finde, diese Interpretationen haben alle den großen Nachteil, dass sie immer nur einen Aspekt von einer Sache treffen. Je nachdem, also was ich selber mich gerade frage, finde ich dann das und das da drin? Für mich sind das alles Entfaltungen. Also das heißt, wenn wir vorhin sagten Denkereignis, für mich sind das alles Entfaltungen von Fragen und keine Positionen. Und damit würde ich, deswegen glaube ich, würde ich Ihnen widersprechen.
Es ist hier so, Kafka interpretieren, das ist ein Volkssport des 20. Jahrhunderts geworden, kann man sagen, und auch des 21. Da kann man sagen, es gibt vielleicht 3-4 große Interpretationsgestelle. Einmal, Kafka wird als eine Art Theologe gelesen, in dem es um die Unerkennbarkeit Gottes geht, die sich immer weiter verzweigt. Eine zweite ist eine freudianische Lesart, die insbesondere mit einem problematischen Vaterverhältnis einhergeht. Eine dritte wäre eine Art antitotalitäre Lesart der Moderne oder eine Prophetie einer sich verengenden totalitären Moderne, und vielleicht eine vierte, derzeit eher ins Spiel gebracht. Es geht um Impotenz und Homosexualität. Das ist ja immer ein bisschen gewaltsam zu sagen, da redet jemand X, aber eigentlich meint er nur die ganze Zeit Y.
Ja, das ist ja interessant, weil man kann das ja auch für jede dieser Erzählungen, zumindest kann man das für die Verwandlung sehr schön durchdeklinieren, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich dieses Insekt in Wirklichkeit? Ist die Szene, wenn er morgens aufwacht, ein Coming-out? Oder ist die Szene vielleicht jemand, der arbeitsverunfallt ist? Darüber habe ich auch mal nachgedacht, ob das vielleicht der Grund ist oder so.
Aber mit Kafka ja beruflich zu tun, ja, hatte eben, als genau, Jurist deswegen, in dieser Versicherungsanstalt.
Ja. Und ich habe mir dann vorgestellt, dass das jemand ist, der in Bandagen liegt, und das ist der Käfer sozusagen. sozusagen. Aber das sind alles Sachen, die zu kurz greifen, weil sie der Lesweise, der möglichen Lesweise, wie wir sie jetzt vorhin entfaltet haben, gar keinen Raum gibt, weil es die Personen wieder so verortet, dass wir sie uns außen vorlegen können. Aber tatsächlich passiert ja was ganz anderes, wenn wir uns auf das Kunstwerk einlassen und nicht das Kunstwerk auf uns einlassen müssen. Also wenn wir selber uns dem so zuwenden, dass es ein Kunstwerk ist, dann können wir sehen, dass da viel mehr passiert als nur eine Lesart und dass jede dem wirklichen Untergrund was beschneidet.
Diese vier Interpretationsgestelle, die ich genannt habe, die werden auch in einem sehr berühmten Essay von Susan Sontag aufgeführt, der wieder die Interpretation oder Against Interpretation heißt. Und da wird sich zum Beispiel dagegen gewehrt, Kafka in diese jeweiligen Muster einzuziehen. Susan Sontag sagt in diesem Essay etwas anderes, das mir für Kafka eindrücklich erschien. Es geht bei Kunst darum, uns zu berühren.
Ja.
Nicht etwas verstehen zu lassen, sondern uns im Kern zu berühren. Und das ist doch etwas, was man bei Kafka förmlich körperlich spüren kann.
Ja, und uns selber ein bisschen realer zu werden und mehr von unserer Realität zu spüren. Das ist genau das, was sie sagt, was mich auch sehr beeindruckt hat. Ja.
Ein weiteres Sperren, und man kann ja sagen, Kafkas Geschichten sind eigentlich Sperren auf Interpretationszumutungen, weil sie führen nicht zu der eindeutigen, einheitlichen Lesart. Von Benjamin, Walter Benjamin, gibt es diesen Einsatz: Was sagt eine Dichtung denn? Sehr wenig dem, der sie versteht. Das heißt, bei Dichtung, und bei Kafka würde es sich um Dichtung halten, geht es gar nicht darum, uns irgendetwas Bestimmtes zu sagen?
Ja, das meinte ich vorhin mit dem Zeigen. Es geht darum, Dilemma aufzuzeigen. Und die Dichtung hat ja die Möglichkeit, uns was anderes in Anführungszeichen zu sagen. Also das heißt, dadurch, dass sie so offen ist und so viele Leerstellen hat, dadurch schafft sie ja die Möglichkeit, dass wir selber ganz anders in sie hineingeraten, wie durch eine Tür. Und die Tür ist ja eine Lieblingsmetapher von Kafka. Und auf diese Weise, wenn wir in diesem Werk drin sind, uns selber entfalten können. Und das ist genau das, er will uns nichts sagen.
Und diese Tür aufzustoßen, das führt bei Kafka ja nur dazu, dass sich eine weitere Tür zeigt und eine weitere Tür und eine weitere Tür. Sowas wie eine letzte Tür, die gibt es ja da gar nicht.
In einem Brief an Milena gibt es die.
Einmal.
Und zwar nicht als Tür, sondern da beschreibt er, da sagt er, glaube ich, wir gehen zusammen durch das Dunkel. Du gehst mit mir durch das Dunkel oder ich führe dich durch das Dunkel. Und dann werde ich im helleren Licht verschwinden. Verschwinden dann aber, ja, im helleren Licht. Trotzdem, da gibt es das helle Licht. Das fand ich interessant.
Eine Beobachtung kann man ja jetzt zum 100. Todestag von Franz Kafka machen. Er wurde nicht gleich als solcher entdeckt, und es waren insbesondere Philosophen und Philosophinnen, die dafür gesorgt haben, ihn in seiner jetzigen Größe überhaupt sichtbar werden zu lassen. Und da kann man zwei Namen nennen, Walter Benjamin und Hannah Arendt, das sind zwei Figuren, Frau Knott, über die Sie ja auch sehr viel geschrieben und nachgedacht haben. Was haben die in Kafka gesehen, was andere noch nicht gesehen hatten?
Benjamin hat sich ja sehr viel mit Kafka beschäftigt und ihn sehr früh erkannt und sehr früh auch mit all diese Fragen, die er zu Benjamin hatte, mit Schulem besprochen. Und es gibt einen riesigen Diskussionen im Briefwechsel zwischen den beiden. Und er hat auch früh geschrieben und dann aber 1938 angesichts der veränderten Lage hat er nochmal einen ganz bedeutenden Brief geschrieben, der quasi in die Annalen der Kafka-Forschung groß eingegangen ist, indem er gesagt hat, es gibt etwas, was wir bisher übersehen haben. Und das ist die Tatsache, dass Kafka, wie sagt er das, er schafft herrliche Spielräume, mit denen wir Probe handeln können. Und die Spielräume, ich glaube, heißt es, die Spielräume, die der Wirklichkeit zugutekommen. Die Gebärden des Schreckens, die er als Spielraum herrichtet, damit wir sie jetzt schon probehandeln können.
Und das geschieht 1938, eine Zeit, in der Benjamin in Paris ist und in dem das, was wir die totalitäre Verengung dieses europäischen Zeitraums nennen, einen ersten Höhepunkt erreicht. War das auch schon der Beginn einer Lesart von Kafka als Denker einer bürokratischen totalitären Moderne?
Für Benjamin war das nicht der Punkt. Für Benjamin war der Punkt, wir brauchen Denker, mit denen, die uns Nahrung bieten, damit wir anders handeln und übers Handeln nachdenken können. Mhm. Nicht damit sie uns Handlungsanweisungen geben oder damit sie Vorahner sind. Die Arendt macht das ja 1944 in ihrem Essay ganz deutlich. Das geht nicht um die Vorahnung. Es geht darum, was können wir eigentlich darin sehen über unser Handeln, über unser Tun, über unsere Fragen an die Welt. So.
Und Hannah Arendt ist dann, als sie die Briefe und auch Tagebücher, glaube ich, von Benjamin ins Englische herausgibt, als Verlegerin des Schockenverlages, bereits in New York. Und mir scheint es so, und ich glaube, Sie haben auch darüber geschrieben, dass das für Sie auch eine Mission ist, eine gewisse Form europäischen Judentums in dieses New York und in diese neue Welt sichtbar zu machen.
Als Hannah Arendt nach New York kommt, stellt sie irgendwann fest, dass es von der Art und Weise der europäischen Moderne viel zu wenig in Amerika gibt. Das wird sehr deutlich. Und zu Kafka kommt sie aber dann ganz anders. Also das heißt, sie hat ganz bestimmt in Paris mit Benjamin die ganze Zeit über Kafka diskutiert. Davon muss man ausgehen. Schließlich
haben sie beieinander gewohnt, haben
Schach gespielt miteinander in verschiedensten Fluchtmomenten. Und als sie dann nach New York kommt, schreibt sie 1944 einen Essay über Kafka, über das Lachen bei Kafka unter anderem im Übrigen und über die Frage, was ist Erkenntnis bei Kafka, und kommt dann deswegen zu Schockenbuchs und wird dann dort eingestellt, um die Tagebücher von Kafka mit zu edieren und um dann wiederum, und das ist ihr Programm, um dann bei Schockenbuchs, das entwickelt sie selber, eine europäische Moderne zu installieren mit Bruno Schulz, also damals war der schon bekannt, und mit Wischniak, also sehr viele verschiedene Dinge.
Das ist ja fast eine Anwendung des Gedankens, den Benjamin entwickelt, dass man sich selbst in engsten Verhältnissen Spielräume schaffen kann. Und Hannah Arendt schafft sich gleichsam als Lektorin den Spielraum, Kafka zu verlegen. Eine Art performative Befreiung mit dem Werk Kafkas selbst.
Und dann durch das Werk Kafkas mit dem, was dann dazugehört, in ihrer Vorstellung. Das ist ja ganz wichtig, was sie dann veröffentlicht. Mhm. Und eben versucht sie, 1948, ein Benjamin-Essay-Band zu veröffentlichen. Und diesen Benjamin-Essay-Band darf sie dann erst viel später machen oder macht sie dann erst viel später, weil es dann andere Dinge gibt, die dann wichtig werden. Aber die Frage sozusagen, wer bin ich in den USA, ist ganz bestimmt eine, genau die mit dieser Fremdheitserfahrung und mit dem aus der Fremdheitserfahrung etwas zu tun, etwas zu machen und herauszutreten in eine neue Fremde als und doch bei dem eigenen Standpunkt bleiben zu können. Das ist sehr wichtig für sie.
Vielleicht schon eine Frage, die ein wenig in die Gegenwart hereinragt, denn sie betrifft die Fremdheit von Hannah Arendt und vielen anderen Exilanten aus Europa, die nach Amerika kamen. Die trafen in New York auf ein sehr orthodoxes Judentum, in einer Weise, das in sich abgeschlossen war, und auf ein sehr, sehr liberales, modernes Judentum. Und man hat manchmal das Gefühl, dass sie sich weder der einen noch der anderen Gruppe wirklich zugehörig oder passungsfähig empfinden konnten.
Ja, da kommt noch eine dritte hinzu, nämlich die Folklore, die sie empfand, ja, dass das Jüdische als Folklore überlebt. Und damit konnte sie gar nichts anfangen. Das hat sie auch sehr deutlich beschrieben. Es gibt Texte von ihr dazu. Und die Frage war, was mache ich denn aber damit? Dann hat sie ja sehr schnell die Insalubaron, hat sie jemanden gefunden, mit dem sie denken konnte über die Frage, wenn man mal aber gleichzeitig auch das weglässt, dass man ein Opfer ist und mal darüber nachdenkt, was ist den Juden eigentlich innewohnende Kraft? Das ist ja die Frage, die sie hat. Und die Frage ist, wenn ich jetzt das Judentum in der europäischen Geschichte nicht als eine Opfergeschichte lese, sondern als eine Tätergeschichte, als was habe ich getan, was habe ich bewirkt, wozu war ich gut, dann kommt eben bei ihr die verborgene Tradition heraus und die Frage, was wir haben auf eine andere Weise durch unsere Fremdheit und Zugehörigkeit, beides, das ist nicht nur Fremdheit, dadurch haben wir eine Tradition geschaffen, die vom Rande in die Gesellschaft guckt und doch zu der Gesellschaft dazugehört. Und diese Fragen bewegen sie dann auch sehr lange.
Und Franz Kafkas Werk ist ein Beispiel für die Möglichkeiten dieser spezifischen Positionierung. Gleichsam eine Entwicklung der Möglichkeiten dieser Sonderposition.
Genau, das sehe ich genau so. Deswegen habe ich es auch gerade gesagt, weil ich glaube, dass ohne die Lektüre von Kafka das vielleicht gar nicht so einfach gewesen wäre, das zu kapieren.
Und dann gibt es noch diesen anderen Aspekt, den Hannah Arendt bei Kafka besonders stark macht und der eigentlich heute, wenn man ihn liest, sofort einleuchtend ist, das Komische, das Absurde und das gerade das Kichern und das Lachen, das einem beim Lesen dieser Texte befällt. Das ist ja auch eine Form der Befreiung aus allzu festgestellten Perspektiven, dass man erstmal lacht, die Wahrheitsprobe der Lächerlichkeit macht.
Ja, aber eigentlich, ich glaube, wir haben noch einen Punkt vergessen, nämlich der ganz wichtig ist, für Arendt ist das gesamte Werk von Kafka eine Art von Architekturmodell. Ein Grundmodell, eine Art Baukonstrukt sozusagen, mit dem wir anders auf die Welt gucken können, weil wir es klein machen, also das heißt herrichten und in dieser Hergerichtetheit uns anders angucken können. Und dieses Bild, von dem Konstrukt, von dem Modell richtiger. Dieses Modell, was wir von außen angucken, dadurch, dass er das macht, also er schafft das, nicht wir, also er schafft dieses Konstrukt und dadurch ist es freier und dadurch kann auch das Lachen möglich sein. Das heißt, er kann sich das Konstrukt angucken und kann in dem Konstrukt die möglichen Absurditäten aufscheinen lassen, die, wenn man im sozialen Bereich ist, vielleicht gar nicht aufscheinen lassen kann. Dieses Konstrukt ist das entscheidende Moment, so Arendt bei Kafka. Und durch dieses Konstrukt kommt im Grunde genommen die ganze Welt von Kafka zustande.
Wenn Sie davon Architektonik sprachen, hätten Sie denn einen Bau vor Augen, den wir vielleicht alle kennen, der dieser Architektonik heute am nächsten käme? Ich frage mich, gibt es da ein Gebäude, das das für Sie versinnbildlicht?
Ich glaube, dass es in der Kunst etwas Ähnliches gibt, nämlich bei Lars von Trier. Gibt es den Film, wo er die Leute, die ganzen Momente klein macht. Und dadurch, dass er sie klein macht, gucken wir ganz anders auf sie drauf. Aber innen drin können sie umso wilder agieren.
Ist dieses Kleinmachen eine literarische Technik, ich versuche das wirklich zu verstehen, das scheint mir ungemein ein interessanter Gedanke, eine Art Mikrologie, dass man Dinge auf einen ganz, ganz kleinen Rahmen reduziert und sie so besonders reichhaltig wahrnehmen kann?
Weil man sich nicht mit ihnen identifiziert, weil man sie vor sich hingelegt sieht. Vielleicht ist es so, dadurch kann man das realisieren, aber auch zeichnen. Es gibt aber noch was ganz anderes. Es gibt ja in der Kunst ganz viele solche Momente. Eben, wir kommen jetzt wieder aufs Poetische, ja, zurück. Es gibt zum Beispiel bei Yoko Ono gibt es diese Small Pieces, wo man immer auf irgendwas Kleines guckt und gleichzeitig sieht, dass die ganze Welt und die ganzen emotionalen, innerlichen Fragen da drin sind. Das heißt, die Kunst kann, ohne Kafka gelesen haben zu müssen, wir wissen das gar nicht, aber sie kann das aus sich heraus. Und wir können dann dort uns die ganze Zeit damit bewegen. Aber das sind alles Modelle, das sind Konstrukte, ja? Also bei Yoko Ono ist das Small Pieces und dann Look into the Sun until it becomes square zum Beispiel oder so, ja? Oder Snow Piece. Und diese Fragen, diese Möglichkeit, etwas vor mich hinzustellen und dadurch aber es viel mehr zu mir rüberscheinen zu lassen, das ist, glaube ich, das, was sie meint.
Wo wir jetzt am Ende unseres Gespräches sind, alle reden von Kafka, wir natürlich auch, 100 Jahre Todestag. Was wäre denn für die Hörer und Hörerinnen das eine Textstück, die eine Erzählung, das eine Dokument, wo sie sagen, damit fangen sie am besten an, da kommt all das, was wir jetzt besprochen haben, in ausgezeichneter Weise zu sich?
Also ich bin ja ein Fan von der Verwandlung. Ich finde das einen der interessantesten Texte, weil er so viele verschiedene Aspekte auf einmal enthält und weil er uns zum Beispiel, er ist ja neben vielem anderen, ist er eine interessante Studie über das Mitleid. Und diese Frage, was ist das Mitleid? Ich glaube, die ist so aktuell immer wieder. Und wie verbraucht es sich? Und was passiert, wenn das Mitleid sich verbraucht und umschlägt in irgendwas ganz anderes? In Wut, weil man nichts mehr agieren kann, weil man nicht mehr helfen kann oder so. Das ist diese Fragen, die wir in unserem alltäglichen Leben uns stellen, sie werden da in einem kleinen Konstrukt verhandelt und sie sind ja so groß für uns heute.
Das ist doch vielleicht dann eine Antwort auf unsere Ausgangsfrage, worin wir das Philosophische auch spüren. Das sind Erkundungen in unserer Mitleidsfähigkeit und auch in unserer Mitleidsparadoxie, die wir täglich entwickeln. Ein weiterer Aspekt des reichen Werkes von Franz Kafka. Und ich danke Ihnen sehr, Marie-Luise Knott, dass Sie uns einige Aspekte davon freigelegt haben.
Ich danke für das Gespräch.
Im Jahr 2023 wurde in Deutschland etwas mehr als die Hälfte des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien gespeist. Bis 2045 soll dieser Anteil auf 100% steigen. Bis dahin soll Deutschland also klimaneutral werden. Diese Zahlen und Ziele führen auch zu einer Veränderung unserer Landschaften. Denn um die angestrebte Energiewende zu vollziehen, werden vielerorts neue Energieanlagen gebaut. Windkraft auf See und auf Land, Photovoltaikanlagen auf den Dächern und in der Fläche, dazu Wasser- und Biomassekraftwerke. Eine nicht zuletzt ästhetische Herausforderung, wie der Beitrag von Kira Meyer erhält.
Weite, flache Landschaft, durchzogen von einer Verbindungsstraße und einer ICE-Trasse. 5 Wohnsiedlungen, umgeben von Feldwegen, Äckern und Vegetation. Dazwischen, in zufälliger Anordnung, mal näher zusammenstehend, mal weiter voneinander entfernt, 25 Windräder. Zusammenhangslos, ohne erkennbare Anbindung an die Umgebung. So sieht eine Windfarm aus, wie sie hierzulande nach den derzeit üblichen Planungsvorschriften gebaut wird. Vor allem technische Aspekte wie maximale Effizienz sind dabei zentral. aber auch Abstandsvorgaben zu Naturschutzgebieten, Siedlungen und Infrastruktur. Dieselbe Landschaft, doch diesmal geht der Blick auf drei strahlenförmige Reihen von Windrädern. Der Anblick dieser Formation erzeugt eine Tiefenwirkung, welche die Weite des landschaftlichen Raumes spürbar werden lässt. Läuft man zur nächsten Siedlung, ergibt sich von dort ein ganz anderer, spannender Anblick. Eine kompakte Formation von Windkraftanlagen mit einem einzelnen abgelegenen Windrad auf der anderen Seite der Bahnschienen. Dadurch wird eine Zusammengehörigkeit des landschaftlichen Raumes spürbar, über die ICE-Trasse hinaus. So könnte eine Windenergieanlage gestaltet sein, bei der zudem ästhetische Kriterien im Planungsprozess berücksichtigt werden. Dass dieser Windpark etwas weniger Megawatt erwirtschaftet, weil zugunsten der Gestaltungsidee nur 18 statt 25 Windräder aufgestellt wurden, wäre dabei kein Problem. Doch von solchen ästhetisch gestalteten Energielandschaften, wie sie als fiktives Planungsbeispiel vom Arbeitskreis Ästhetische Energielandschaften erdacht wurden, sind wir noch weit entfernt. Denn man muss sagen,
dass ästhetische Aspekte in den bisherigen Phasen der Energiewende keine oder nur eine untergeordnete Rolle hier in Deutschland gespielt haben.
So die Einschätzung von Florian Braun, Philosoph an der Uni Kiel. Er forscht dort zu Klimaverantwortung und Energiekonflikten. Denn ästhetische Fragen stehen im Verdacht, bloß subjektiv zu sein.
Und man hat im Prinzip diese Tendenz zum wissenschaftlichen Objektivismus, der dann sagt, naja, diese Form von landschaftsästhetischen Argumenten haben im Prinzip keinen Wert in der Diskussion, weil sie sind nicht wissenschaftlich und wir wollen das jetzt hier alles auf einer wissenschaftlichen Ebene entscheiden und in einer wissenschaftlichen Argumentationspraxis.
Diese Sichtweise hält Braun für hochproblematisch. Darin stimmt ihm die Kunsthistorikerin Franka Buss, die an der Uni Hamburg zu dynamischen Landschaften forscht und Mitglied im Forum Energiewende Gestalten ist, zu.
Andererseits, glaube ich, ist es aber wichtig, die Ästhetik zu berücksichtigen, ja, um eigentlich auch da nachhaltig, auf so einer nachhaltigen Ebene sozusagen Akzeptanz zu schaffen.
Denn fehlende Akzeptanz ist bisher eines der Hauptprobleme bei der Realisierung der Energiewende. Immer wieder stellen sich Gemeinden, insbesondere gegen projektierte Windkraftanlagen, und kritisieren die Verspargelung der Landschaft oder die Verschandelung ihrer Heimat. Als Ursache für dieses Akzeptanzdefizit benennt der Arbeitskreis Ästhetische Energielandschaften in einer seiner Broschüren nicht zuletzt
das Fehlen von Baukultur im Sinne eines gesellschaftlich verhandelten Gestaltungsanspruchs.
Nach welchen Kriterien aber könnte die ästhetische Gestaltung von Landschaftsveränderungen geregelt werden? Manche Länder haben dafür bereits Leitfäden entwickelt. In England und Schottland arbeiten Planungsverfahren den typischen Charakter einer Landschaft heraus. Das können zum Beispiel regionale Atmosphären, Gerüche, Geräusche oder auch Erinnerungen der BewohnerInnen sein. Diese Methode des sogenannten Landscape Character Assessment haben viele skandinavische Länder übernommen. Auch in Frankreich gibt es Handlungsleitfäden zur landschaftsgerechten Konstruktion von Energieanlagen.
Man darf natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass diese Kriterien so harte Selektionskriterien sind wie im wissenschaftlichen Bereich. Also man wird jetzt kein Experiment gestalten können, was jetzt zeigt, aha, das ist jetzt genau das richtige Innovationsnarrativ für unsere Region, weil ich habe das jetzt gemessen irgendwie. Das wird nicht gehen.
Statt empirischer Messungen kommt es auf die Diskussion vor Ort an. Die betroffenen Gemeinden und ihre BewohnerInnen können den Planungsprozess nutzen, um sich über ihre individuellen und lokalen Werte und Selbstverständnisse zu verständigen. Neben der Berücksichtigung aller sinnlicher Erfahrungsmöglichkeiten von Landschaft und einer Erweiterung des Ästhetikbegriffs über den schönen Anblick hinaus, hält die Kunsthistorikerin eine Einbeziehung nicht westlicher Perspektiven für vielversprechend.
Wenn man an östliche Philosophietraditionen zum Beispiel denkt, da ist Landschaft, glaube ich, besteht viel mehr aus diesen Gegenüberstellungen von Leere und Fülle, von Berg- und Wassermalerei in der chinesischen Tradition zum Beispiel. Und ich glaube, dieses Leere und Fülle, das ist was es wert wäre, sich in der Landschaftsplanung noch mehr anzugucken. Also wo bündeln sich bestimmte Kräfte und wo ist es vielleicht gut, wenn was freigelassen wird und vielleicht auch die Leere akzeptiert wird oder die Weite.
Die Gestaltung unserer Landschaften spiegelt unser Selbstverständnis als Gemeinschaft und unsere zentralen Werte wider, meint Florian Braun.
Also letztendlich geht es ja darum, Zukunftsszenarien zu zeichnen. Man kann fast sagen, dass diese Landschaftsbilder in Materie gegossene Sinnhorizonte sind.
Welche Zukunft wollen wir? Eine ästhetische Landschaftsgestaltung durch den Bau von erneuerbaren Energieanlagen würde andere Sinnhorizonte verkörpern als eine bloß technisch orientierte Umsetzung der Energiewende. Es könnte so schön sein, wenn wir Landschaften und die Energiewende vom sinnlich erlebenden Menschen ausdenken würden.
Ein Beitrag von Kira Meyer. Das war's für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine nicht allzu kafkaeske Woche wünscht Wolfram Eilenberger.